Wir werden mit 4. Mose, Kapitel 21 anfangen, Verse 1 bis 9. Wir werden das lesen und dann beten. Und der Kanaaniter, der König von Arad, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim kam. Und er kämpfte gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Da legte Israel dem Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand. Und es belegte sie und ihre Städte mit dem Bann. Und man gab dem Ort den Namen Horma. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes würde ungültig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Dann ist es kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele erkältet es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist, und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir jetzt, dass wir zu dir kommen können, in dem Namen Jesu Christi. Ich bete jetzt, dass du meine Stimme als dein machst, dass wir dein Wort hören können. Wir beten auch für unsere Herzen, dass du sie öffnest. Gott, hilf uns, alles zu hören, dein Wort anzunehmen, ein Herz zu halten. Und wir beten das in dem Namen Jesus. Amen. Also wir haben 1 bis 9 gelesen, aber wir werden spezifisch von 4 bis 9, oder ich werde von 5 bis 9 predigen. Und Undankbarkeit ist also ein Thema hier. Undankbarkeit bezeichnet den Mangel der Anerkennung, Wertschätzung oder Dankbarkeit für eine erhaltene Hilfe, eine Zuwendung oder einen erwiesenen Dienst. Und 4. Mose könnte leicht als Undankbarkeit in Umherwanderung oder Geschichte der Vergesslichkeit oder wimmernd in der Wüste genannt. Aber die Geschichte, die wir heute hören, ist eine solche Darstellung. Was wir sehen, ist nicht ein Bild von Undankbarkeit allein, sondern eine riesige Verführung der Gnade Gottes. Wir sehen die Entwicklung dieser Gnade von Israels Hartherzigkeit in drei Phasen, das heißt, die in Gottes Barmherzigkeit enden. Das Thema überall ist natürlich, Gott wirkt seine Disziplin als Mittel der Gnade zum Wohl seines Volks. Gott wirkt seine Disziplin als Mittel der Gnade zum Wohl seines Volks. Anders gesagt, Gott ist ein guter Vater wegen der Disziplin, den er uns gibt. Wir werden nicht alles von dem Exodus lesen, aber wir können in Versen 4 bis 6 Undankbarkeit erzeugt Disziplin sehen. Ich denke, ich kann leicht sagen, dass Israel in der Wüste ein fast total negatives Beispiel ist. Israel ist in die Wüste nach 400 Jahren der Sklaverei gekommen. 400 Jahre außer dem Land Israels. Gott hat Israel durch Hungersnot, Sklaverei, ein Massaker neben dem Rotsee, Durst und noch mehr behütet. Israel hat gleich durch die Gnade Gottes und seinem Schutz ein Schlachtgesicht. Sie werden gerade von den Kanaaniter erlöst, aber jetzt fangen sie mit dem Jammern und Mürren an. Warum? Was ist der Grund des Grollens? Sie werden ungeduldig wegen dem Essen. Lass uns Versen 4 bis 6 nochmal lesen, oder 4 bis 5 nochmal lesen. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Haben sie aber einen Grund? Nein, gar nicht. Gott hat Israel durch die Wüste genügend Essen zu überleben und mehr. Wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass Gott ihnen Wasser durch ein Wunder in 2. Mose 15 gegeben hat. Er gab Manna, das ist süße Brot von Himmel, das wie Honig schmeckt, schon gegeben, das war in 2. Mose 16. Sie werden aber dieses Brot als elend, wertlos. Auch in 2. Mose 16 gab Gott Wachteln zu Israel. Das heißt, sie hatten auch Fleisch. Nicht nur die Süßigkeiten, sondern auch Fleisch. Sie waren fast in Rebellionen. Warum? Wir können das früher auch in 4. Mose sehen, Kapitel 11. Steht da, dass sie an die Fische, die sie in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, an die Melonen, an den Lauch, und an die Zwiebeln und an den Knoblauch dachten. Wer hätte es gedacht? Sie waren reicher als Sklaven unter Pharao, als Freien unter Gott. Das Essen, echt, die Süßigkeiten, die sie haben, ist nicht genug. Eltern, wir sind an diese Klage gewohnt. Wir müssen etwas hier über Gott als Vater sehen. Gott hat sich um sein Volk gekümmert. Er kümmert euch um eure Kinder, natürlich. Er hat alles, was sie brauchen, gegeben. Ihr auch, natürlich. Er gab mehr als nötig, obwohl Israel undankbar, unwürdig und aufständig war. Eltern, wir sehen die gleichen Sachen mit den Kindern manchmal. Das sollte uns etwas aber lehren. Wir sehen die Kinder und denken, was ist mit ihnen los? Warum? Ja. Warum sind sie ungehorsam zum Beispiel? Warum hören sie nicht zu? Warum haben sie etwas zerstört? Aber das ist eine gute Frage. Aber wir sollen den Spiegel aufheben und sehen. Oder hier, wir können die Wand sehen. Wir sind auch so. Wir sind die Gleiche. Wie oft klagen wir über die Sachen, die wir nicht haben? Oder Sachen, die wir wollen, aber die außerhalb unserer Kontrolle sind? Es steht in Philipperbrief, dass wir alles ohne Mürren tun sollen. Was ist die Alternative? Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Aber Kinder, wir müssen etwas schon zu euch sagen. ist diese Undankbarkeit ein Merk eures Lebens? Lass uns diese Frage im Kopf halten, als wir Vers 6 lesen. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Die Undank kam mit Auswirkungen. Die Israeliten fragten, ob sie in der Wüste sterben müssten, wegen Hunger und Durst. Gott antwortet den Toren nach ihrer Narrheit. Er nahm die Mana nicht weg. Er nahm das Wasser nicht weg. Er ist seinen Schutz nur ein wenig kleiner geworden. Er hat den Schild nur wenig rückwärts gebracht. Das ist eine logische Konsequenz. Sie wollten nicht Gottes Fürsorge, aber sie brauchten schon Gottes Vorräte, um zu leben. Was interessant ist, ist, dass vorher nichts von diesen Schlangen, dass wir nichts von diesen Schlangen gehört haben. Und sie sind echt zahlreich in dieser Nähe. Es gibt 7 Arten von giftigen Schlangen in Sinai, die jemanden töten können. Und Schlangen lieben Zeltlager. Wir sehen das oft in Texas. Wir haben die Ratteschlange überall. Sie lieben Zeltlager wegen der Hitze und Schutz von Feinden. Niemand, soweit wir wissen, ist an Schlangen gestorben. Bis jetzt. Jetzt aber kommen die Schlangen wie eine Flut. Das ist auch stark symbolisch. Vielleicht habt ihr die Krone Pharaos gesehen oder ein Bild davon. Was ist auf der Spitze? Eine Schlange. Was war das Symbol Ägyptens? Die Schlange und spezifisch eine Kobra. Woher kommt das Wort hier im Text für die feurigen Schlangen? Das ist ein Lehnwort aus Ägypten für diese Typ Schlange. Manchmal gibt es Gott uns, was wir wollen, als Gericht. Israel wollte zurück nach Ägypten gehen, aber Gott hat Ägypten ihnen gebracht. Passt auf, Vers 5. Es gibt noch etwas da zu merken. Dass wenn man aus Ägypten kommt, muss man immer heraufführen. Ja. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Man muss immer heraufführen oder aufwärts gehen von Ägypten. Und wenn man nach Ägypten kommt, muss man immer hinabziehen oder abwärts gehen. Man muss zum Grab hinabziehen, aber zum Himmel aufsteigen. Der Flüchtweg von Sklaverei der Sünde ist aufwärts und der Fallweg zur Sklaverei ist abwärts. Man kann das immer in der Bibel sehen, wenn man niedergeht. Das hat einen Symbolismus. Man geht zum Tod hier, aber zum Himmel hier. Tod hier und ewige Leben hier. Für manche ist das Disziplin, aber für die Reste ein finales Urteil. Der Prediger Matthew Henry hat es so gesagt: Mit Recht fühlen sie, die nicht für ihre Barmherzigkeit dankbar sind. Das Gerichtsurteil Gottes. Aber warum sage ich, dass wir ein Beispiel des Gerichts hier sehen, zusammen mit Disziplin? Noch ein Puritaner, Jonathan Edwards, hat es so erklärt: Diese Welt ist die ganze Hülle, die ein wahrer Christ jemals ertragen muss. Und sie ist der ganze Himmel, den die Gottlosen jemals genießen werden. Das ist eine stärkere Realität. Er hat recht. Für uns, die in Christus sind, wir sollten zum Hebräerbrief hören. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen, und zwar für wenige Tage, nach ihrem Gutdünken. Er aber zum Nutzen, damit wir seine Geheiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für Gegenwart, nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Wehtun tut weh, ja, natürlich. aber es wirkt auf uns und für unsere Güte. Aber Disziplin erzeugt dann die Büße. Lass uns Vers 7 lesen. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Nach Disziplin kommt die Büße und die Israeliten sahen, wie ihre Undankbarkeit eben Flüchen gegen Gott zu diesem Geschick gebracht würde. Jetzt wollen sie die Sicherheit, die sie früher hatten. Sie fragen Moses, ob er für sie beten würde. Was sollen wir mit diesen Versen tun? Wir sollten nach der Büße, der Disziplin und für unserem Vermittler oder nach unserem Vermittler denken. Büße ist vielleicht für uns schwer zu verstehen. Es gibt zwei Gründe dafür. Erst, denn die wahre Büße bedeutet eine Veränderung in unseren Herzen. Die wahre Büße bedeutet, dass wir den früheren Lebenswandel ablegen müssen und einen neuen anziehen müssen. Die wahre Büße meint, dass wir unsere spezifischen Sünden bekennen und dass wir nicht guten Taten machen, sondern auch zu Jesus kommen, persönlich, mit Freude, als Freunde. Das Zweite ist, dass die wahre Büße von außen sehr ähnlich zu einer sinnigen Abneigung der Auswirkung ist. Tun wir nur die Büße, damit wir nicht etwas Schlimmhaftes fühlen müssen. Schlimmhaftes fühlen müssen. Wir sollten diese Frage uns stellen, um zu wissen, wie der Zustand unseres Herzens ist. Ja, man kann wie ein guter Mensch ohne Gerechtigkeit Christus aussehen. Jesus sagte zu den Leuten, die nur gute Taten in seinem Namen ohne Liebe für ihn getan haben, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir sollten noch eine Frage uns stellen. Erhalten wir Disziplin, damit wir leben können? Geben wir Disziplin, damit unsere Kinder ewig leben? Lass uns von Salomo in der Sprüche etwas hören. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtige ihn beizeiten. Dann züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist. Aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Und entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst und schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber rettest sein Leben vom Sheol. Lass mich eine Erklärung machen. Gott hat Disziplin als Mittel bestimmt. Gott benutzt Disziplin nicht nur als eine Methode der Kontrolle, sondern als Methode, die steinigen Herzen Bild zu hauen, weil er uns liebt. Die Sünde sollten uns stinken füllen. Und Disziplin kann uns helfen, den Gestank der Sünde zu erkennen. Wenn er sein Volk diszipliniert, damit sie zurückkommen, und er nennt Disziplin gut, dann sollten wir zustimmen. Aber was wichtiger hier ist, ist nicht nur die Disziplin, sondern das Verschonen wegen dem Vermittler. Das ist hier der Vermittler. Oder wer ist hier der Vermittler? Das ist natürlich Mose. Mose war ein einzigartiger unter den Propheten. Er konnte mit Gott Angesicht zu Angesicht, im Hebräischen steht literal Mund zu Mund sprechen, wie ein Mann mit seinem Freund reden. Er ist ein riesiger Charakter im Alten Testament, weil er seine Prophezeiung unmittelbar von Gott bekommen hat. Und er sprach mit Gott, auch unmittelbar. Aber er ist nicht unser Vermittler. Und er war nur ein Vermittler durch sein Leben. wer war der Vermittler vor ihm und nach ihm? Mose war auch Sünder. Das bedeutet, er brauchte auch einen Vermittler durch sein Leben. Wer war sein Vermittler? Lass uns diesen Gedanken im Kopf halten, als wir vortreten. Wir sehen in Versen 8 und 9, die Buße erzeugt Barmherzigkeit. Versen 8 und 9, wir können die Antwort Gottes zum Vermittler hören. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der erhernen Schlange, so blieb er am Leben. Sogleich, als Gott diese Verheißung gemacht hat, Mose hat die Schlange gemacht. Und sogleich, dass gebissene Leute, die gesehen haben, sind sie zum Leben geblieben. Wie treu ist unser Gott? Wie gnädig, wie Geduld. Die Israeliten haben seine Güte gezweifelt, über ihn gelogen, gegen ihn gesprochen. Und doch hat er Erlösung gegeben. Aber nicht nur die Israeliten. Jesus erklärt es für uns in Johannes 3,14. Wir haben das schon von Jeff gehört. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Mose hat die Schlange in der Wüste erhört. Jesus würde auf den Taubenheide Golgatha erhört. Der Symbol der Schlange würde erhört als Erinnerung an die Sünden, die der Flucht nötig gemacht hat. Das Symbol des Fluchs von Sünder würde erhört, damit alle sehen könnten, dass der Sohn Gottes für uns getötet würde, für unsere Sünde. Gott erlaubte dem Volk Israel am Leben zu bleiben. Gott erlaubt uns jetzt, alle, die an ihn glauben, das ewige Leben durch Christus zu haben. Paulus hat uns dieser Weg gesagt, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Vielleicht habt ihr es als fröhliche Wechsel gehört, wie wir, die an Jesus glauben, bekommen eine Gerechtigkeit und er bekommt unsere Sünde. Und das ist der Grund, wir können an dem Kreuz sehen und das ist ein Symbol der Hoffnung jetzt. Nicht ein Symbol und Fürchten. Aber was bedeutet das für uns? Wir sollten an uns erinnern, dass alles, was gut tut, tut er für die Güte seines Volkes und für seine Ehre auch seine Disziplin. Wenn wir Schwierigkeiten durch das Gericht Gottes begegnen, ruft er uns, ihm zurückzukommen. Alle, die ihn durch Glaube sehen, leben. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für deine Disziplin, für wie du uns gesprochen hast und wie du uns warnst, damit wir unsere Sünde sehen, damit wir das ewige Leben haben können. Gott, hilf uns jetzt, dich zu loben, dir danken, nach deinem Wort zu leben. Gib uns die Sünde. Amen.